Ja, lieben Geschwister, wir wollen miteinander heute die letzten zwei Verse aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Verse 20 und 21 miteinander lesen. 1. Timotheus 6, die Verse 20 und 21. Ich werde uns den Text vorlesen und dann auch nachher noch mit uns gemeinsam beten. Und wir können dann danach die Fenster wieder schließen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Bete noch am Anfang mit uns gemeinsam. O lieber Herr, wir wollen dir danken für dein Wort und für dein Werk. Wir wollen dir danken, dass wir diesen 1. Timotheusbrief gemeinsam miteinander auch uns anschauen konnten. Und nun auch die letzten Worte daraus heute hören können und lernen dürfen. Wir kommen zu dir, Herr, und wir danken dir dafür, dass wir das immer wieder tun können, weil du unser Leben, weil du unsere Herzen siehst, weil du auch alle unsere Kämpfe siehst und alles, was uns bewegt. Du bist ein großer Hirte und Seelsorger, der Aufseher über unsere Herzen. Ach, nun sieh du auf uns, Herr, und hilf uns und stehe du uns bei. Wir brauchen, Herr, deine Gnade, deine Hilfe, dass dein Wort in unsere Herzen fällt und Frucht bewirkt. Es ist dein Werk, welches dies ganz allein vermag. Und um dein Wirken, um deine Gegenwart, um dein kräftiges Wirken wollen wir dich bitten in unserer Mitte. Ja, rette du und baue du auf und leite du an, ermutige und tröste du. In deine Hände legen wir uns jetzt auch und befehle uns dir an. Amen. Wir können wieder die Fenster schließen oder gekippt lassen, je nachdem, wie ihr denkt, dass man auch ein klein wenig Luft brauche. Macht ruhig die Fenster wieder zu. Eine lange Zeit haben wir nun diesen 1. Timotheusbrief miteinander betrachtet. Durch die Corona-Zeit hindurch ist ja etwas unterbrochen worden, weil wir da andere Texte dann auch drangenommen haben. Aber nun sind wir am Ende dieses 1. Timotheusbriefes angekommen, den der Paulus dem Timotheus und der Gemeinde in Ephesus auch geschrieben hat. Und ganz am Ende von diesem Brief lesen wir diese zwei letzten Verse, die ich uns jetzt gerne noch einmal, weil sie so kurz sind, auch vorlesen möchte. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Wenn man das so liest, mir kam das gerade so auch beim Lesen, dann scheint einem das fast ein Abschluss zu sein, der doch ganz viel Ernstes auch beinhaltet. Und wahrscheinlich war es aber auch notwendig, diese ernste Worte am Ende dieses Briefes noch einmal zu wählen. Unter der Leitung des Heiligen Geistes hat der Paulus das auch getan. Die letzten Worte des Paulus an den Timotheus, was diesen Brief auch betrifft. Und wir wollen beginnen mit diesem großen Seufzer, den der Paulus da auch ergehen lässt. O Timotheus, das ist wirklich eine Aussage, die emotional ist. Und um das besser begreifen zu können, müssen wir auch wissen, dass der Paulus den Timotheus nun schon eine ganz lange Zeit eben kannte, ihn auf seiner zweiten Missionsreise, das wird in der Apostelgeschichte Kapitel 16 ja auch beschrieben, für sich ausgesucht hat, dass er ihn auch begleiten würde und sollte. Dort war er zu Hause in Derbe und Lystra und Ikonium, da kommt der Paulus hin und da heißt es, da war ein Jünger namens Timotheus und der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. So hat der Paulus den Timotheus kennengelernt, zuallererst einmal von dem Zeugnis, was er von den Brüdern in Lystra und Ikonium gehört hat, aber sicherlich auch, er hat ihn ganz persönlich getroffen und mit ihm Gemeinschaft gehabt. Der Timotheus, der war ganz arg interessiert, den Paulus auch zu hören und ihn kennenzulernen. Und so hat sich eine lange, lange Arbeitsgemeinschaft auch gebildet. Und in dieser Arbeitsgemeinschaft, da ist der Paulus und der Timotheus in eine freundschaftliche Beziehung sind sie da getreten. Und diese freundschaftliche Beziehung, die war auch eine, die verursacht war dadurch, dass der Timotheus die gleiche Einstellung wie der Paulus hatte. Der Paulus, der drückt es einmal aus im Philipperbrief im 2. Kapitel, ab Vers 19, da heißt es einmal im Hinblick auf den Timotheus in folgender Weise. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Das ist etwas Außergewöhnliches, was er hier sagt. Der Timotheus war jemand, der in ganz besonderer Weise eine Gesinnung hatte, wie der Paulus sie von sich und seinem eigenen Herzen auch kannte. Ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre. Das ist schon etwas, wenn er das hier so ausdrückt, dann sagt er, also da ist noch so viel Eigenes mit dabei. Also Egoismus, Selbstnutzen, dass man für sich etwas bekommen kann. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. So ist dieser Seufzer ein Seufzer der glücklichen Erinnerung. O Timotheus, als der Paulus diesen Brief an den Timotheus geschrieben hat, da hat er diese ganze Zeit vor Auge, diese freundschaftliche Beziehung, diese Gleichgesinnung. Und es macht sein Herz froh. Es ist eine Erinnerung an Zeiten des Segens, die der Herr ihm geschenkt hat, zusammen mit dem Timotheus. Und das ist etwas, wo ein Erbe ist, ein ganz schönes Erbe, woran man sich auch erinnern darf und sagen darf, oh, ich habe diese Zeit verbringen dürfen mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester und habe ganz kostbare Stunden auch mit ihnen genießen dürfen, gemeinsam mit ihnen auch dem Herrn dienen können. Habt ihr auch solche Erinnerungen? Kennt ihr das? Diese glückliche Erinnerung an Geschwister, mit denen ihr vielleicht vor viele Jahre zusammen dem Herrn schon gedient habt. Und wo ihr also auch heute noch in der Erinnerung, wenn ihr zurückdenkt an sie, sagen könnt, ach, das ist wunderschön, sie haben das gleiche Anliegen. Das ist etwas Herrliches. Freundschaft unter Kinder Gottes ist etwas ganz besonders Wichtiges und Notwendiges. Und ich möchte dafür Werbung machen. Manches Mal ist es so, dass man Christen begegnet und sie erklären einem, dass sie da auch vielleicht einsam sind, dass sie das gar nicht kennen, dass sie also da auch gar nicht so viel enge Beziehungen haben. Nun, der Herr wird euch helfen, wenn ihr dieses Anliegen habt und wenn ihr selber auch da ihm das hinlegt und sagt, Herr, ich möchte auch wie Paulus und Timotheus eine freundschaftliche Beziehung zu einzelnen deiner Kinder haben. Man kann es sicherlich nicht so intensiv und inniglich immer zu allen haben, wenngleich man alle lieb haben soll. Aber dies für Einzelne auch sich vom Herrn schenken zu lassen, christliche Freundschaften, die über Jahrzehnte wären und wo man miteinander gemeinsam auf dem gleichen Weg geht und sich dann im Zurückerinnern mit einem Seufzer ihnen gegenüber auch so also präsentiert, wo man sagt, ach, das ist ja nicht wunderschön und ich denke jetzt an ihn nicht nur als jemand, an dem ich mich ganz glücklich und zufrieden erinnere, sondern an jemand, den ich immer noch liebe. O Timotheus, das ist ja nicht ein Seufzer, so quasi, ach, was machst du alles verkehrt? Ne? Und du bist ja auf einem ganz falschen Weg. Sondern das ist also ein Seufzer, wo die Liebe zu dem Timotheus zum Ausdruck kommt. Nun, die viele Jahre seitdem, die vergangen sind, seitdem ich auch auf der Bibelschule sein konnte, die haben es aber nicht verhindert. Der Herr hat es geschenkt, dass die freundschaftliche Beziehungen zu einzelnen von denen, die dort auch studiert haben, immer noch da sind. Und es ist etwas Wunderschönes, wenn wir dann auch uns treffen und uns in Liebe zueinander zuwenden können und auch, wenn wir uns nicht sehr aneinander denken können im Gebet. Man muss ja nicht immer diese Gemeinschaft haben, dass man sich sieht und miteinander auch dann reden kann und sich begegnen kann. Aber das ist etwas ganz Herrliches da. Da ist jemand und man liebt ihn von ganzem Herzen, weil er die gleiche Gesinnung hat. Und nun denkt man an ihn und sein Werk und bringt es dem Herrn Jesus Christus immer wieder neu. So ist dieser Seufzer auch zu verstehen. O Timotheus, eine glückliche Erinnerung, aber auch eine Liebe zu ihm. Ich bin bei dir in meiner Gedanke, in meinem Herzen, bin ich in Ephesus. Und ich bete für dich. Und ich lege am Herrn die Anliegen hin. Ich sehe auch die Nöte, die du da hast, die Kämpfe, die du da auch hast. Dieser Seufzer ist auch ein Seufzer der Sorge und Fürsorge. O Timotheus. Als wollte der Paulus sagen, deine Lasten sind auch meine Lasten. Sie gehen mir zu Herzen, sie machen mir Nöte, wenn ich sehe und auch empfinde und fühle, wie du zu ringen und zu kämpfen hast und wie schwierig die Umstände dort in der Gemeinde in Ephesus sind. Ich mache mir Sorge deswegen. Und das ist jetzt nicht irgendwo etwas, wo man sagen müsste, oh, das ist Unglaube. Und der Paulus, der muss sich doch gar nicht sorgen, sondern es ist eine Anteilnahme. Der Herr Jesus Christus möchte unsere Herzen ausbilden, dass wir Anteil nehmen aneinander an den Nöte und Lasten, die die Einzelnen auch haben. Und dann füreinander beten, füreinander auch immer wieder eintreten vor dem himmlischen Vater für die Anliegen der Einzelnen und sie auf dem Herzen liegen zu haben. Für jemand zu sorgen. Etwas, was also wir auch tun können. Empfindungen füreinander zu haben. An der Liebe, die ihr zueinander habt, sollt ihr zu erkennen sein als meine Kinder, sagt der Herr Jesus Christus, seine Jünger. Und das meint eben wirklich auch diese Liebe, die diese Verbindung mit dem Einzelnen auch wahrnimmt. Er gehört zu dem Herrn Jesus Christus, ich gehöre zu dem Herrn Jesus Christus. Und von daher eben auch diese Nähe schafft, diese Vertrautheit auch schafft, dieses Vertrauen auch schafft, diese Liebe, die auch in der Lage ist, vergeben zu können, nicht einfach nur anzurechnen und immer wieder jemand etwas vorzuhalten, sondern die darum weiß, es ist die gleiche Gnade, die mich erlöst hat und meine Sünde mir vergeben hat, die auch dich erlöst hat und deine Sünde die er vergeben hat. Es ist schön, in dieser Gemeinschaft leben zu können, in dieser Liebe zueinander, auch miteinander verbunden zu sein. Oh, das ist etwas, wo auch bei uns wachsen darf, dass wir auch darin zunehmen, wenn wir hier zusammenkommen, dass die Gemeinschaft untereinander wachsen kann. Das Miteinander, das Füreinander, das Anteil nehme an dem anderen. Das ist das eine, was hier also steht, dieser große Seufzer. Aber es ist nicht nur das, was dem Paulus in diesen letzten Worten an den Timotheus ein Anliegen ist, sondern es ist auch, was ihm selbst anvertraut wurde. Darf ich das euch noch einmal vorlesen? Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das Anvertraute gut. Eine große Aufgabe. Überlegt euch einmal, was der Timotheus anvertraut bekommen hat und durch wie viele Personen auch er etwas anvertraut bekommen hat. Darf ich damit beginnen, euch das einmal vorzustellen? Wenn ihr im 2. Timotheusbrief Kapitel 1 lest, dass der Timotheus schon eine gläubige Mutter hatte und eine gläubige Großmutter. Da spricht der Paulus über den Timotheus und sagt, dabei halte ich die Erinnerung, Vers 5, an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Oh, was habe die ihm wahrscheinlich schon anvertraut? Großmutter und Mutter. Was für ein Segen ist es, Mutter und Großmutter haben zu dürfen, die den Herrn Jesus Christus kennen und die ihm, also die jemand dann auch etwas weitergeben können, anvertrauen können, mit auf den Weg geben können. Das hat der Timotheus anvertraut bekommen. Aber auch in der Gemeinde in Derbe und Lystra, wo er dann als junger Christ schon gelernt hat, dem Herrn zu dienen, wo er auch eben ganz viel gehört hat und mitgenommen hat. Da wurde ihm ganz viel anvertraut. Und das immer vom Herrn. Ne? Also der Herr ist es, der uns, wenn es denn sein darf, Gläubige, Großmutter oder Mutter schenkt. Der Herr ist es, der uns in eine Gemeinde bringt, wo wir Gottes Wort hören dürfen. Und wo wir auch lernen und wachsen dürfen. Wo wir ganz viel anvertraut bekommen. Und der Herr ist es, der den Timotheus auch mit dem Paulus also zusammengebracht hat. Und der Paulus hat ihm ganz viel auch auf seinem weiteren Weg geholfen und hat ihn gelehrt und ihn an die Hand genommen und hat ihm gezeigt, wie man leben soll und dem Herrn dienen soll. So viele haben an ihm auch gewirkt, an dem Timotheus durch Gottes Gnade. Was ist das etwas, wo wir auch froh sein dürfen? Manchmal tut es einem ganz gut, sich daran zu erinnern, wen hat der Herr alles auch gebraucht, damit ich besser ihn kennenlernen konnte, damit ich von ihm hören konnte. Wenn ihr in Erinnerung jetzt da zurückgeht, vielleicht die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, ach, das ist doch etwas, wo man wirklich auch dankbar und froh sein kann. Menschen, die einem etwas anvertraut haben von dem lebendigen Gott. Wisst ihr, warum das so wichtig ist, wenn wir nicht das als etwas in unserem Herzen aufbewahren, wo wir froh sind und dankbar sind, dann kann ganz leicht die Unzufriedenheit und die Undankbarkeit sich dort einstellen. Das ist dieses Volk Israel in der Wüste. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Und der Herr hat ihnen in ganz wunderbarer Weise Erlösung geschenkt. Und der Herr hat sie herausgeführt und durch das Blut des Lammes habe sie also gar nicht ihre Erstgeborene ganz persönlich hingeben müssen. Sie sind befreit und erlöst worden. Aber erinnern Sie sich jetzt auch noch in diesem Augenblick in der Wüste daran? Ich lese es ja, dass Sie es nicht tun. Und das kann uns genauso ergehen. Ganz viele Menschen, durch die wir gesegnet worden sind auf unserem Weg, hat der Herr uns auch also geschenkt und gegeben. Und wir können trotzdem heute, wenn wir in unsere eigene Herzen schauen, manchmal es empfinden, ach, wie ist das alles so schwer. Ne, so. Es ist alles so schwierig. Deswegen möchte ich euch da auch ermutigen. Ne, denkt immer wieder einmal in der Erinnerung zurück an all die, die euch etwas anvertraut haben. Aber was ist es eigentlich, was ihm anvertraut wurde, was er auch bewahre und bewache und behüte soll? Was ist es, dieses Gut, von dem hier auch die Rede ist? Es ist das Evangelium selbst. Es ist das Evangelium selbst, was ihm anvertraut wurde. Es sind die Aufgaben, die er in der Gemeinde in Ephesus vom Paulus auch vom Herrn bekommen hat. Es sind die Geschwister in Ephesus, denen er dienen soll, denen er helfen soll. Und es sind die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, durch die er auch dem Herrn dienen kann. Das alles können wir zusammen sehen als das, was ihm, dem Timotheus, auch anvertraut wurde. Darüber soll er wachen. Das soll er bewahren. Und das kann er eigentlich nur tun, wenn Gott ihm dabei hilft. Wenn ihr einmal mit mir das aufschlagt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 14, da sagt der Paulus noch einmal zum Timotheus: Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wisst ihr, wie sehr wir angewiesen sind auf Gottes Hilfe, wenn es um die Bewahrung des Evangeliums geht? Wir von uns aus alleine wären nicht in der Lage, das Evangelium zu bewahren, unseren Dienst auch in Treue zu tun, die Geschwister, die der Herr uns auch aufs Herz gelegt hat, die Gemeinschaft, in die er uns gestellt hat, da in Treue ihm zu dienen, in den Gaben Fortschritte zu machen, die der Herr uns gegeben hat, dass diese Fortschritte für alle sichtbar werden. Wir von uns aus alleine sind gar nicht in der Lage, das zu bewahren. Und wenn dies vom Timotheus nicht begriffen wird, dann ist es so, dass er eben Probleme damit bekommt, das zu bewahren. Aber der Herr hat ihn immer wieder daran erinnert. Nun, bei uns, ich kann jetzt nicht zum Timotheus sprechen, ihr also seid hier von mir. Ich kann nur mit euch und mit mir reden. Und uns alle miteinander die Frage stellen, inwieweit ist es denn dir und mir klar, dass wir von uns aus gar nichts bewahren können. Es kann jemand das Evangelium einmal gehört haben und es war für ihn eine Botschaft, die ihn über alles hinaus bewegt hat und die ihn so umhergetrieben hat in seinem eigenen Herzen, dass er ganz erschüttert war. Und dann kann es aber auch sein, dass man durch Vernachlässigung auf einmal gar nicht mehr diesen Eifer für das Evangelium hat und für den Herrn Jesus Christus und sein eigenes Werk, für den Dienst, den er einem gegeben hat, für die Geschwister in der Gemeinde, wo man auch sich befindet, für die Gaben, die man vom Herrn Jesus Christus bekommen hat, um für ihn und seine Ehre ihm zu dienen. Wenn das geschieht, wenn das ganz in Vergessenheit gerät, und wir den Herrn nicht immer fortwährend aufsuchen und sagen: Herr, bewahre mich, dass ich das von dir anvertraute Gut in meinem Herzen bewahren kann. Wenn wir das nicht tun, dann kann das sein, dass wir gar keine Aufgabe mehr für den Herrn ausführen, aktiv in der Gemeinschaft der Heiligen, wo der Herr uns hingestellt hat, weil wir das vernachlässigt habe. Wir bewahren nicht mehr dieses Gut auf. Es kann sein, dass wir das Evangelium heute hören und es gar nicht mehr so erfrischend finde und gar nicht mehr so selber dadurch bewegt werde, ganz neu die Bibel zu lesen. Ich möchte dieses Evangelium für mich neu hören. Es kann sein, dass uns alle Bibelstunde, alle Gottesdienste, alle stille Zeiten gar nicht mehr bewegen. Dass sie uns in keiner Weise Eindruck machen. Es hat uns einmal bewegt. Ja, dieses Gut, es hat uns einmal so erschüttert, dass wir radikal durch Gottes Gnade umgekehrt sind und einen ganz neuen Weg eingeschlagen haben. Aber jetzt, in diesem Augenblick, befinden wir uns mehr auf dem alten Weg als auf dem neuen Weg. Das ist durchaus etwas, was möglich ist, wenn wir nicht diese Bewahrung erfahren durch den Heiligen Geist, durch den lebendigen, dreieinigen Gott, auch der Vater und der Sohn sind darin aktiv. Der Herr kann uns, wenn wir ihn vernachlässigen und seine Gnade vernachlässigen, dahin bringen, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm gar nichts mehr empfinden. Weder, dass unsere Herzen von der Erkenntnis her weiter wachsen und wir lernen, noch, dass wir dazu gebracht werden, mehr ihm noch dienen zu wollen. Noch, dass wir seine Liebe in unserem Herzen empfinden. Es ist dann so, wie wenn ich die Tageszeitung aufschlage. Ach ja, da steht ein Artikel von Neues, dann lese ich mal. Da war ein Autounfall, da gab es also eine Einweihung von irgendetwas. Ein paar Minuten später ist das alles weg. Und es hat auf mein Leben gar keinen Einfluss mehr. Nun, das ist etwas, was geschehen kann, wenn wir das nicht begreifen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen, um Bewahrung für uns und das uns anvertraute Gut zu haben. Er möchte uns bewahren. Er möchte uns beistehen. Wir dürfen dieses anvertraute Gut durch Gottes Hilfe auch bewahren. Aber dazu gehört wirklich, sich dieser Abhängigkeit auch bewusst zu sein. Dieses Wissen, ich kann mich nicht bewahren. Ich vermag nicht das Gut, welches Gott mir gegeben hat, zu bewahren. Ich kann heute jubeln und morgen weinen. Ich kann heute strahlen über den Herrn Jesus Christus und morgen mache ich ihm die größten Vorwürfe und sage ihm, er ist ja gar nicht da und ich bin so unglücklich und alles geht schief. Das ist etwas, was wirklich passieren kann. Dieses anvertraute Gut zu bewahren, es zu bewachen, es zu behüten und es zu gebrauchen, für uns selbst und auch im Dienst für andere. Das ist etwas, worauf es ankommt. In der Geschichte der Gemeinde Jesu ist es eigentlich nie anders gewesen, dass das Zeugnis der Kinder Gottes in der einen Generation und den Segen, den sie erlebt und erfahren haben, für die nächste Generation, die das mitbekommen hat, immer ein ganz großer Segen war. Und das müssen wir uns einmal auch vor Auge halten. Inwieweit bin ich in der Lage, für meinen Sohn und für meine Tochter, für den Nachbarn, für den Arbeitskollegen, egal wer es auch immer ist, inwieweit bin ich in der Lage, dieses anvertraute Gut, welches der Herr mir gegeben hat, ihnen vorzuleben, ihnen Jesus groß zu machen. Ganz lebendig, nicht nur indem, dass ich Bibelverse zitiere, sondern sie sehe in meinem Leben, dass ich mein ganzes Leben auf ihn hin ausrichte. Dass mein ganzes Leben zu ihm hinläuft, dass ich mit meiner ganzen Kraft ihn liebe. So hat Gott seine Gemeinde erhalten, dass er immer wieder auch der eine Generation es aufs Herz gelegt hat und ganz besonders sie auch gesegnet hat und dann die nächste darauf folgende Generation dies erfahren durfte, diesen Segen. Wo würden wir heute stehen, wenn wir keine Menschen kennengelernt hätten, die den Herrn Jesus Christus auch ganz herzlich lieb hatte und sein Wort ganz herzlich lieb hatte und das Gebet ganz herzlich lieb hatte und den Dienst für ihn, das Leben für ihn ganz herzlich lieb gehabt hatte? Wo würden wir stehen? Wo wären wir? Wenn wir nur immer auf Christen, in Anführungszeichen Christen jetzt, gestoßen wären, die einmal in der Woche in der Gottesdienst gehen und ansonsten eigentlich Jesus Christus gar keine Rolle spielt? Wo man nicht sieht, dass sie beten, dass sie in der Bibel lesen, dass sie für den Herrn Jesus leben und ihm ein Zeugnis, also auch Aussteller, eher gesagt ein Zeugnisgeber. Das ist dieses Namenschristentum. Das ist das, was wir in der Kirche ganz oft kritisieren, wo wir sagen, evangelische, katholische Kirche, das ist ja etwas, wo wir gar nicht wirklich mögen. Aber die Frage für uns ist, bewahren wir in unserem eigenen Herzen dieses Gut so, dass es dort auch ganz lebendig ist? Haben wir einen lebendigen Herrn in unserem Herzen? Oder ist es so, wie wenn man aus dem Kleiderschrank einen getragenen Mantel herausnimmt, den man einmal in der Woche anzieht. Und alle wissen schon, ja, jetzt geht er wieder zum Gottesdienst. Aber wenn er zurückkommt, keine Rede mehr von Jesus Christus, kein Gedanke mehr an sein Reich, dass man es spürt, er lebt mit ihm, er redet mit ihm, er liebt ihn, er folgt ihm, er denkt an ihn. Das ist das, was ich mich und ihr euch fragen müsst, inwieweit wir das Gut, das anvertraute Gut bewahren. Kann von uns die nächste Generation lernen, Jesus zu lieben und durch ihn auch der himmlische Vater? Kann die nächste Generation von uns lernen zu beten? Kann sie von uns lernen, die Treue im Dienst von den Herrn Jesus? Oh, wo der Herr mich hinstellt, in die Gemeinschaft, da bin ich und da diene ich dem Herrn. Das ist etwas, was mir so auf dem Herzen liegt. Und ich möchte noch mehr ihm dienen. Das ist Eifer, wo junge Menschen ansteckt. Was bewegt ihn, so sein Leben hinzugeben, es ganz und gar hinzugeben, dass alles andere, also wenn man das betrachtet, auf dieser Welt und was es sonst alles noch gibt, für ihn eigentlich gar nicht mehr so wichtig und wertvoll ist. Was bewegt ihn? Darum geht es. Ne? Wenn in der Gemeinde in Ephesus der Timotheus das Gut nicht, das Anvertraute bewahrt und die Geschwister das Anvertraute Gut nicht bewahren, dann ist die Gemeinde in Ephesus in 10 Jahren nicht besser wie der Fußballverein von Ephesus. Damals gab es noch keinen Fußballverein, ich gebe es zu, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist das, worauf es ankommt. Warum soll er in 10 oder in 50 Jahren noch junge Christen die Bibel übersetzen, wenn sie in ihrer eigenen Jugend, in ihrer eigenen Gemeinde nie eine Liebe zum Wort Gottes vorgelebt bekommen haben? Dann tun wir doch eher christliche Tänze und Gesänge weitergeben. Ne? Dann machen wir doch eher hier so Party und was weiß ich alles noch. Warum muss ich die Bibel übersetzen? Versteht ihr? Es ist etwas ganz Wichtiges. Das Evangelium, die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn ich das nicht festhalte als mein mir vom Herrn geschenktes Gut, dann passiert das, was heute in der evangelikalen Welt mehr und mehr geschieht. Es ist nicht mehr Christus allein, seine Gnade allein, sein Wort allein, der Glaube allein. Ne? Sondern es ist, ja, ich habe mich entschieden. Also es ist jetzt der Mensch. Der Mensch ist es, der durch seine Entscheidung nun seine eigene Wiedergeburt herbeiführt. Wisst ihr, das ist kein Evangelium. Das ist eine Werkgerechtigkeit. Das ist im Grunde genommen der halbe Weg zurück in die katholische Kirche. Wo es dieses Gemisch gibt zwischen den Werken, die der Einzelne selber tut, und Gottes Gnade, die dann auch noch ein bisschen mithilft. Das Evangelium zu bewahren, heißt wirklich, es zu bewahren als solches, wo Gott allein in seiner Gnade verlorene Sünder rettet. Wo der himmlische Vater sie zieht hin zu seinem Sohn. Dieses Evangelium, wo den Menschen, die es hören, verkündigt wird, ihr seid verloren. Ihr könnt nicht zu dem Herrn Jesus Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht euch. Ihr habt von eurer eigenen Herzen eine große Abneigung gegenüber dem lebendigen Gott. Ihr hasst ihn, ihr seid Sünder, ihr seid Menschen, die gar kein Interesse an Gott haben. Keiner sucht Gott. Das Evangelium, dieses anvertraute Gut bewahre. Wollen wir es? Wollen wir für den Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk ringen und kämpfen, um es zu bewahren? Wenn wir es nicht tun, dann wird es irgendwann einmal kein Evangelium mehr sein. Und das ist das, was der Paulus im Galaterbrief in der allerersten Kapitel so arg auch betont. Verflucht sei der, der eine andere Botschaft als das Evangelium verkündigt. Also wenn wir den Menschen den Eindruck vermitteln, dass also sie Jesus Christus nur so ein bisschen als einen Beihang haben sollte, der so für die Gesundheit und das Wohlergehen zuständig ist und dafür, dass man sich gut fühlt und dass man alles hat, was man braucht. Aber ihnen gar keinen Eindruck mehr vermitteln davon, dass er Herr ist und dass er in die Tiefe wie in die Höhe führt, dass er lebendig macht wie tötet. Dass er die, die ihn ablehnen, für alle Ewigkeit unter seinem Zorn bewahrt. In der Hölle, in dem Feuersee. Aber die, die an ihn glauben, für alle Ewigkeit auch errettet und behütet. Das ist das Evangelium. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Ja, es ist eine Botschaft, die ihre Ecke und Kante hat. Es ist Gottes Botschaft. Es ist nicht alles so, dass es uns behagt und gefällt und dass wir mit allem so einverstanden sind von unserem Herzen, dass wir sagen können, ach ja, ich kann das ganz einfach verstehen. Und trotzdem gilt es, dieses anvertraute Gut zu bewahren. Aber ich muss weitermachen. Eine große Aufgabe. Wir wollen uns dieser Aufgabe widmen. Es gibt aber auch eine große Gefahr, von der der Paulus hier redet und die ich einfach auch noch erwähnen muss und die steht hier beschrieben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Geschwister in Ephesus bekommen diesen Brief vorgelesen. Der Timotheus hat ihn für sich gelesen, aber er hat ihn auch in Ephesus in der Gemeinde vorgelesen. Und da steht jetzt also, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Oh, das ist schon für die Zuhörer, die diesen Brief vorgelesen bekommen haben, etwas gewesen, wo sie dann also sicherlich sich gefragt haben, ja, von was spricht denn eigentlich der Paulus? Meint er etwa uns, ne? Meint er uns? Also ich glaube, dass wir alle miteinander zustimmen würden, wenn jetzt gesagt wird, also diese Welt mit ihrem Gerede, mit ihrem Geschwätz. Dieses Geschwätz ist ein unheiliges, ein nichtiges Geschwätz. Da würden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Aber wenn es jetzt an uns kommt und wenn der Herr uns nun den Spiegel vorhält und sagt, also pass auf, dass du es meidest, selber so zu sprechen oder auch in Gemeinschaft fortwährend mit Menschen zu sein, die so reden. Entziehe dich dem. Entziehe dich dem. Manches Mal ist es gut, nicht alle Nachrichten zu lesen, die man lesen kann. Es ist schrecklich, das auch mit ansehen zu müssen, wie viele Christen heute von dem Geschwätz dieser Welt sich beeinflussen lassen. Es ist schrecklich. Sie nehmen es als bare Münze. Im Winter fällt der Strom aus. Sie haben jetzt Angst. Also, es wird gar nicht mal wahrgenommen. Es wird gar nicht mal wahrgenommen, dass einer, der im Hintergrund in der unsichtbaren Welt wirkt, der Widersacher, dass er diese Nachricht streut und streut und dass er möchte, dass ganz viele Menschen nur noch sich über diese Nachricht Gedanken machen. Aber auch im Gespräch unter Kindergottes kann es eben vorkommen, dass man miteinander redet über Dinge, die nichtig sind, unheilig sind. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich nicht über meinen Alltag reden darf. Aber es heißt sehr wohl, dass ich mir selber also Gedanken mache darüber, was ich sage und wie ich es sage. Und das ist auch etwas, wo in der Heiligung der Herr einen voranführt, dass man sich mehr überlegt, was man sagt. Als Kind, ihr kennt es ja, die Kinder plappern, ne? Kinder plappern. Kinder reden und reden und reden. Sie machen sich überhaupt gar keine Gedanken, was sie reden. Aber wenn man älter wird, wenn man erwachsen wird, macht man sich mehr Gedanken darüber. Und als ein Kind Gottes, da ist es auch so, wenn Kinder Gottes geboren werden, da wissen die noch gar nicht richtig zu reden. Und durch die fortwährende Gemeinschaft mit Jesus Christus, seinem Wort, werden sie nun angeleitet. Durch die fortwährende Gemeinschaft mit dem Herrn und seinem Wort werden sie nun dahin geführt, richtig zu reden. Und es geht dann bis in den Alltag hinein. Das geht hinein, dass der Herr seine Hand legt auf Dinge, wo wir aber auch vielleicht dazu neigen, nicht so zu sprechen, wie es förderlich wäre für uns oder auch für andere. Meidet es, sagt der Paulus zu dem Timotheus. Und er sagt es auch ihm aus dem Grund, weil diese ganze Gespräche dahin führen, dann Gnosis steht hier im Griechischen, diese Sonderlehre, die später sich entwickelt hat, diese besondere Erkenntnis zu fördern, die dann also der Bibel selbst widerspricht, der biblischen Lehre widerspricht, die alles anzweifelt, fortwährend diskutiert und nie zum Ergebnis kommt und nie wirklich auch zur Ruhe kommt. Diese falsche Erkenntnis, diese Sonderlehre, wo diejenigen, die sie haben, sich selbst auch als Menschen fühlen, die ganz besonders auch in ihrer Erkenntnis hochstehend sind. Die Erkenntnis, die von dem himmlischen Vater kommt, durch den Herrn Jesus Christus und durch seinen Geist und durch sein Wort, bringt uns zur Demut und lehrt uns, dass wir so dankbar sein können, durch seine Gnade errettet worden zu sein. und dass wir immer noch so viel Mühe mit uns selbst haben, unserem eigenen Leben, und von daher froh sind, dass jeder Tag mit seiner Gnade und Barmherzigkeit beginnt. Das ist die wahre Erkenntnis. Die Erkenntnis, die Jesus Christus und sein Werk groß macht und uns, wie wir es heute Morgen Psalm 115 auch gehört haben, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Die andere Erkenntnis stellt den Menschen heraus. Die andere Erkenntnis, von der hier die Rede ist, die stellt den einzelnen Lehrer heraus mit seiner ganz besonderen Fähigkeit und Eigenschaften und was alles auch sonst noch hat. Die führt in die Irre. Die führt nicht zu Jesus Christus hin. Sie macht nicht abhängig von ihm, sondern sie führt dahin, ganz besondere Lehrer dann auch anzunehmen. Wo führt dich deine Lehre hin? So einfach kann ich es auf den Punkt bringen. Wenn sie dich nicht zum Wort, zum Herrn Jesus Christus führt, zum Kreuz hin, dann ist es wahrscheinlich eine falsche Lehre. Die rechte Lehre bringt mich zum Herrn und zu seinem Wort. Sie bringt mich in seine Gemeinde. Sie bringt mich in den Dienst. Nun, eine große Gefahr. Wirklich eine große Gefahr, sodass man das Glaubensziel verfehlen kann. Das heißt also, der Glaube ist dann einer, der gar nicht mehr das Ziel vor Augen hat. Ich lebe nicht mehr als Pilger mit dem Ziel, die Herrlichkeit zu erreichen, sondern ich lebe nun als Bürger dieser Welt und habe hier mein Reich. Das ist ganz leicht möglich. Das kommende Reich und die kommende Herrlichkeit haben für mich nicht besondere Bedeutung. Mein Reich und die Gegenwart haben für mich ganz viel Bedeutung. Sie sind für mich so wichtig und so entscheidend, dass alle anderen Dinge eigentlich erst ganz weit dahinter kommen. Aber auf dem rechten Weg zu sein bedeutet eben auch, das Glaubensziel vor Auge zu haben. Ich möchte zum Herrn Jesus, ich möchte sein Reich aussehen, seine Herrlichkeit. Aber ich darf dieses Letzte auch uns noch kurz weitergeben, wenngleich wir nicht mehr arg viel Zeit haben, aber das muss ich einfach tun. Das ist dieser große Segen, den der Paulus als letzte Worte dem Timotheus mitgibt. Ein großer Seufzer. Ja, eine große Aufgabe, eine große Gefahr, aber auch ein großer Segen. Die Gnade sei mit dir, steht hier. Die Gnade sei mit dir. Wisst ihr, wenn ich euch jetzt so einmal an die Seite des Timotheus stellen würde und ihr dürftet ihn die ganze Woche über begleiten in seinem Dienst dort in der Gemeinde in Ephesus, dann würdet ihr wahrscheinlich bemerken, dass um den Timotheus herum ganz viele auch immer waren, die ihn bekämpft haben, Gegner, die er hatte, von denen der Paulus im 1. Timotheusbrief auch redet. Und so war es für den Timotheus etwas, wo er vom eigenen Empfinden ganz oft so vielleicht Ausdrücke hätte können, ich bin umgeben von vielen Feinden. Oder ich bin umgeben von großen Schwierigkeiten. Um mich herum tobt es. Um mich herum, das haben wir heute Morgen gesungen, auch in dem Lied von Friedrich Traub. Und wenn es auch tobt und stürmt, um mich herum tobt es und stürmt es. Und wenn man dann der Timotheus gefragt hätte, was begleitet dich eigentlich, dann hätte er vielleicht in einem Augenblick, wo er auch ganz viel Mühe gehabt hat, sagen können, also mich begleitet diese ganze Schwierigkeit, diese ganze Leute, mit denen ich zu kämpfen und zu ringen habe und die einfach auch mir das Leben schwer machen. Und das ist jetzt, was der Paulus ihm erklären will, aber auch uns immer wieder erklären will. Damit beginne seine Briefe, damit ende seine Briefe, die Gnade sei mit dir oder sie ist mit dir. Es ist ein Wunsch, der ja nun wirklich auch in Erfüllung geht oder auch damals in Erfüllung gegangen ist und auch heute für uns in Erfüllung geht. So darf ich dich jetzt fragen am Ende von dieser Predigt. Was begleitet dich? Was ist mit dir? Und während du dir das jetzt überlegst, möchte ich dich fragen, und das frage ich mich auch selbst ganz persönlich, ist es uns bewusst, dass uns als Kinder Gottes vor allem die Gnade begleitet? Der Herr Jesus Christus uns begleitet? Dass wir nicht allein sind. Die Gnade sei mit dir. Du bist nicht allein. Wenn jemand mit dir ist und die Gnade ist erschienen, das wissen wir, in dem Herrn Jesus Christus, durch ihn, dann heißt es, der Herr Jesus Christus ist bei dir. Ich hoffe, dass alle, die hier heute Morgen sitzen, das für sich im Herzen wissen. Das ist wichtig. Ne? Was ist mit mir? Wenn ich das nicht weiß, wenn ich dann den Eindruck habe, mit mir ist nur Schwachheit und Not und meine ganzen Kämpfe, die ich mit mir selbst und mit anderen habe, das wär schrecklich. Ne? Wir müssen dahin kommen und darin wachsen, zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ne? Der Herr ist mit mir, mitten in der allergrößten Not, in der ich mich befinde. Der Herr ist mit mir. Es heißt einmal ganz wunderschön, und damit möchte ich auch abschließen, euch zwei, drei Stellen aus der Psalme vorzulesen, die diese Gnade in ganz besonderer Weise uns vor Augen führen. Die Gnade sei mit dir. Und so möchte ich euch dann auch in die schon begonnene neue Woche entlassen. Aus dem Psalm 30, da heißt es einmal, zu dir, Herr, rief ich, ab Vers 9, Psalm 30, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Und dann heißt es, als, so möchte man sagen, nach dieser erfahrenen Gnade, da sagt der Psalmist dann, du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Es kann nur der Herr und seine Gnade. Wir bleiben bei dem Klager ohne seine Gnade. Aber mit seiner Gnade darf aus unserem Klager ein Reige werden. Und ihr wisst hoffentlich, was damit gemeint ist, diese Reigen, das waren also Tänze, das waren also Augenblicke der Freude. Und das ist hier ganz besonders gemeint, diese Freude, die der Herr dann ausschenkt und die Klage verstummt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Das ist es, was seine Gnade auch uns schenkt und in unserem Leben wirkt. Und es ist im Psalm 136 so wunderschön beschrieben, der ganze Psalm über, dass man es im Grunde genommen immer wieder lesen muss und nie vergisst. Da heißt es im Psalm 136, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Seine Gnade währt ewiglich. Und das meint nun eben auch nicht nur den Augenblick, sondern das meint eben auch morgen. Das meint diese Augenblicke, wo wir uns nicht selber tragen können, wo wir nicht selber Kraft mehr haben, wo wir nicht mehr selber denken können, wo man nicht mehr fühlen könne, wo man nur noch Schmerzen empfinde, wo wir auch nicht mehr glauben können. Wisst ihr, das ist etwas, das muss man auch wissen. Der Glaube ist nicht die Summe unserer Anstrengung. Es ist das Werk seiner Gnade. Und auch wenn ich nicht mehr glauben kann, wenn ich in meinem Herzen Zweifel aufsteigen sehe und diese Zweifel mich zerfressen, wird seine Gnade mich bewahren und mir helfen, neu ihm zu vertrauen. Diese ewige Gnade. Eine Gnade, die uns erklärt, dass wir nicht allein sind. Ich will noch diesen letzten aus dem Psalm 40 lesen, Vers 12. Da heißt es, du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen, lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Was heute noch am Tag geschieht, wissen wir nicht. Und was morgen und in der kommenden Woche geschieht, wissen wir auch nicht. Es möge schöne Dinge vor uns liegen. Es möge schreckliche Dinge vor uns liegen. Wir wissen es ganz einfach nicht. Und das macht ja auch die Menschen jetzt in dieser Situation so angsterfüllt. Aber wenn ich wissen darf, dass die Gnade des Herrn Jesus Christus mich behütet, dann kann ich vorangehen und Hoffnung haben, zuversichtlich sein. Ich darf dann wissen, was auch immer kommt, er und seine Gnade werden mich nie verlassen. Die Gnade sei mit dir. Wenn du jetzt in diese neue Woche gehst, dann sag dir das doch jeden Morgen neu und auch am Abend, ob das jetzt morgens ist, dass du Nöte hast, abends ist, dass du Nöte hast. Sag es immer wieder, die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit mir. Das ist Glaube. Es wird in der Bibel genauso gesagt. Und wenn ich es festhalte, dann halte ich etwas Richtiges, Wahres fest. Seine Gnade wird mich nie im Stich lassen. Seine Gnade wird mich behüten und bewahren. Amen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. O Herr, wir sind schwache Menschen. Es fällt uns manchmal schwer, tiefe, innigliche, freundschaftliche Beziehungen in der Gemeinde zu pflegen, zu hegen und auch wachsen zu lassen. Wir staunen, wenn wir die Grußliste des Paulus im Römer Kapitel 16 lesen. Wie viele Christen kannte er? Wie vielen Christen hat er sein Herz aufgetan? O Herr, hilf, dass wir unsere Herzen noch viel mehr bereit sind aufzutun, um auch ganz viele gute und wichtige Freundschaften zu schließen innerhalb von deiner Gemeinde. Aber Herr, wir wollen dir auch dafür danken, dass du uns dein Evangelium anvertraut hast. Es ist so ein großes Wunder, dass du dein Werk in die Hände von Menschen legst, die so fehlerhaft sind, so sündig sind, so untreu sind und lieblos. Ja, wenn wir uns betrachten, dann müssen wir bekennen, dass wir genau so sind. Auch wenn wir gerne weiter wachsen wollen, oft merken wir es, Herr, dass wir selbst uns am allerwichtigsten sind. O Herr, wir staunen über deine Güte und Freundlichkeit, dass du das Werk deines Heils, deiner Gemeinde durch menschliche Mitarbeiter geschehen lässt. Ja, wir danken dir dafür, dass wir dir in diesem wunderbaren, großen, herrlichen Werk dienen dürfen. Hilf uns zu bewahren, was dir selbst auch auf dem Herzen liegt. Dieses herrliche Gut, dieses Evangelium, die Bibel, ja, auch unsere Gabe, die du uns gegeben hast, dass wir darin fortschreiten. Und hab du Dank, dass in alle Gefahren, die uns auch drohen und in die wir verstrickt werden können, diese Gnade von dir uns so ein wunderbarer Begleiter ist und eine Hilfe, durch die wir auch überwinden können. Ja, wir wollen dich darüber loben und preisen und anbeten. Amen. Amen.